so soll dieses aus feinem Mehl bestehen. Er soll Öl darüber gießen, etwas Weihrauch hinzufügen und dieses Opfer zu den Nachkommen Aarons, den Priestern, bringen. Dann soll einer von ihnen eine Handvoll des mit Öl vermischten Mehls und den ganzen Weihrauch nehmen und diesen Teil des Speisopfers auf dem Altar verbrennen. Ein solches Opfer gefällt dem Herrn. Der Rest des Speiseopfers steht Aaron und seinen Nachkommen zu. Er gilt als besonders heilig, denn er ist ein Teil des Opfers, das für den Herrn und auf dem Altar verbrannt wurde. Wenn jemand etwas im Ofen gebackenes als Speiseopfer bringen will, muss dies aus feinem Mehl und ohne Sauerteig zubereitet sein. Mit Öl getränkte Kuchen oder mit Öl bestrichene Fladen. Wenn das Speiseopfer auf einem Backblech gebacken ist, soll es aus feinem Mehl und Öl, aber ohne Sauerteig zubereitet sein. Brecht es in Stücke und gießt Öl darüber, dann ist es ein Speiseopfer. Wird das Opfer in einer Pfanne zubereitet, sollen ebenfalls feines Mehl und Öl verwendet werden. Ihr sollt das Speiseopfer so zubereiten und anschließend dem Herrn darbringen. Gebt es dem Priester, der es dann zum Altar bringt. Der Priester soll den für den Altar bestimmten Teil des Speiseopfers nehmen und auf dem Altar verbrennen. Ein solches Opfer gefällt dem Herrn. Der Rest des Speiseopfers steht Aaron und seinen Nachkommen zu. Er gilt als besonders heilig, denn er ist ein Teil der Opfer, die für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden. Verwendet für die Speiseopfer, die ihr dem Herrn darbringt, keinen Sauerteig, denn Sauerteig und Honig dürft ihr nicht als Opfer für den Herrn verbrennen. Ihr dürft sie mir zwar mit den ersten Früchten eures Feldes bringen, aber ihr dürft sie nicht als Opfer auf dem Altar verbrennen. Würzt alle eure Speiseopfer mit Salz. Vergesst es nie, eure Speiseopfern Salz hinzuzufügen. Das Zeichen für die Beständigkeit des Bundes aus eures Gottes. Salzt eure Opfergaben. Wenn ihr dem Herrn jedoch ein Speiseopfer von den ersten Früchten eurer Ernte bringen wollt, dann verwendet dazu über dem Feuer geröstete Ähren oder zerstoßene Körner. Gießt danach Öl darüber und fügt Weihrauch hinzu, so ist es ein Speiseopfer. Der Priester soll den für den Altar bestimmten Teil der zerstoßenen Weizenkörner mitsamt dem Öl und dem ganzen Weihrauch nehmen und als ein Opfer für den Herrn verbrennen.
Vor fast 2000 Jahren sind zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus gegangen am Osternachmittag, bedrückt, schweren Herzens, irgendwie enttäuscht von allem Erlebten. Und da kommt ein Dritter zu ihnen, der Herr Jesus, aber sie haben ihn nicht gekannt. Und dann hat er sie zuerst gefragt, was ist, über was redet er, wo liegt das Problem? Und dann haben sie ihn gefragt, bist du der Einzige, der nicht Bescheid weiss? Und haben ihm kurz gesagt, was passiert ist, ihre Enttäuschung, einfach ihre Situation. Und dann steht, da hat er ihnen ein Wort geöffnet und hat ihnen die Spuren vom Herrn Jesus von sich gezeigt, vom Mose über die Propheten bis dorthin. Und dann steht das schöne Sätzchen, dass ihre Herz brennt haben, was das gehört hat. Und mein Anliegen für heute Morgen ist das Gleiche, weil man jetzt auch einen Abschnitt aus dem Mose nennt. Ich bin mir bewusst, ich kann es nicht so sagen, wie es der Herr Jesus gesagt hat. Und gleich versuche ich, etwas so ein bisschen weiterzugeben, weil es ist auf ihn, über ihn geschrieben, auch die fünf Opfer. Jedes tut uns einen Aspekt, ein Segment von seinem Leben oder von seinem Tod illustrieren. Und von dem her gesehen ist mein Gebetsanliegen, dass unser Herz auch anfängt zu brennen, wenn wir uns mit ihm intensiv befassen. Jetzt beim Speisopfer, das ist das zweite Opfer. Das erste war das Brandopfer, ein Ganzopfer, das wir das letzte Mal miteinander angeschaut haben. Eine ganze Hingabe. Und jetzt Speisopfer tut sein Leben symbolisieren und nicht seinen Tod. Das heisst, er hat ein schuldloses, ein reines, ein heiliges Leben geführt, dass er am Schluss von seinem Leben überhaupt das Opfer darbringen konnte. Als sündloses, schuldloses Opfer für all unsere Sünde und unsere Schuld. Jetzt können wir uns fragen, warum fängt die Bibel nicht mit dem Speisopfer an und kommt nachher mit den anderen, wenn das mehr das Leben so symbolisieren würde und nachher der Tod. Für unsere Logik wäre das so. Und jetzt muss ich einfach sagen, die Ausleger, einmal die, die das begründen, und der Grund gefällt mir, die schreiben darüber, wenn wir uns nicht zuerst mit dem Tod vom Herrn Jesus befasst haben und etwas von dem Tod erfasst haben, können wir uns mit dem Leben vom Herrn Jesus nicht befassen, es sei uns zu wenig. Denn wir müssen es aus dem Aspekt anschauen, dass er für unsere Sünden zahlt hat und dass wir den Geist Gottes durch das bekommen, durch die Vergebung, und er uns das aufschliessen, dass wir in seinem Leben sehen, wie das Leben einfach sündlos und fehlerfrei war. Ein weiterer grundlegender Gedanke, den ich vorausschicken möchte, bevor wir zum Opfer gehen, ist im 1. Samuel 3, 14 und Daniel 9, 27, dort steht an beiden Orten eine gewisse Zusammenfassung. Im 1. Samuel 3, 14, darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden soll, weder mit Schlachtopfer noch mit Speisopfer, immer da. Und der Daniel macht etwas Ähnliches im 9. Kapitel. Es wird aber vielen den Bund schwer gemacht, eine Woche lang, das ist auf die Zeit vom Antichrist her, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Was will er mit dem sagen? Da tut der Schreiber der Bibel tut die Opfer in die zwei Opfer zusammenfassen. So wie das ganze Gesetz zusammengefasst ist, in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Mitmenschen, ist das Opfer zusammengefasst im Brandopfer und im Speisopfer, sind alle fünf Opfer beinhaltet. Und die Bibel tut das eigentlich so zusammenfassend formulieren und so begründen. Noch ein letzter Gedanke, wo ein Opfer auf uns bezieht, auf die Menschen, das macht der Prophet Jesaja. Und darum ist das Opfer, das wir jetzt miteinander auf den Herrn Jesus anschauen, ich will speziell versuchen, auf ihn zu betonen, ist aber ebenso auch in unserem Leben so sein. Jesaja 66, Vers 20. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Heiden dem Herrn eine Opfergabe herbeibringen, auf Pferden und auf Wagen und in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr. Gleich wie die Kinder Israel das Speisopfer in einem reinen Gefäß aus dem Hause des Herrn bringen. Also alle, die zurückkommen nach Jerusalem, oder ich kann jetzt sagen, in unseren Worten und in unserer Zeit, alle Gläubigen, die sich versammeln, sind für den Herrn Jesus ein Speisopfer oder für Gott ein Speisopfer. Das ist da dargestellt. Durch ihr Leben, durch ihr Handeln und ihr Wandeln. Noch ein letzter zentraler Gedanke, der sehr wichtig ist. Das Speisopfer ist daheim zubereitet worden. Das heisst, das Mehl, das feine Mehl, das Öl, und der Weihrauch ist daheim parat gemacht worden, gemischt worden, gebacht worden, je nachdem, wie sie es bringen wollten. Und erst dann ist die Opfergabe in den Tempel gebracht worden. Und ich denke, es ist ganz ein wichtiger Gedanke, der da dahinter steht, wenn wir uns nicht daheim schon mit dem Herrn Jesus befassen und daher kommen, werden wir für ihn nichts haben und er wird für uns nicht unbedingt viel haben. Weil einfach, es ist ein Gehen und ein Nehmen, darf ich das so sagen. Und das ist da bereits auch bei dem Speisopfer, ist das für mich sehr schön illustriert, sehr schön dargestellt. Jetzt, wenn ich im ersten Vers die drei Hauptbestandteile anschaue, möchten wir zu jedem ein paar Gedanken nehmen. Das Feinmehl, das Öl und der Weihrauch. Feinmehl ist Mehl, das ganz lang gemahlen worden ist. Da war keine Unebenheit mehr, kein Körnchen, nichts mehr, irgendwie eine Verunreinigung. Das war absolut reines Mehl, schönes Mehl und fein gemachtes Mehl. Und wenn wir das Leben vom Herrn Jesus anschauen, ist das Zeugnis von seinen Zeitgenossen, die tun das so weitergeben. Nicht aufs Mehl bezogen, aber auf sein Leben. Lukas 4, 22, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Das heisst, es hat sie berührt. Seine Botschaften, haben sie an einem anderen Ort gesagt, ist nicht wie die von den Schriftgelehrten und Pharisäern, sondern die ist unter die Haut gegangen. Sie war wahr, sie war gerecht, sie war rein, heilig, einfach Botschaft ist aus einem liebenden Herz zu ihnen überkommen. Markus 7, 37, und sie wunderten sich über die Massen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Und dann sind die Aufzählungen, die er gemacht hat. Auch da sehen wir wieder etwas von seiner Reinheit, von seiner Heiligkeit in seinem Leben. Alles wohlgemacht. Über mein Leben könnte man das nicht sagen. Ich muss immer wieder sagen, dieses oder jenes hätte ich besser machen können. Es muss nicht einmal mit Sünde im Zusammenhang sein. Einfach oft können wir es noch verbessern. Im Unterwegs, wo wir sind, mit dem Herr Jesus. Beim Herr Jesus hat es das nicht gegeben, da war ja keine Verbesserung möglich gewesen, sondern es war Feinmehl gewesen, wo sein Opfer sein Leben dargestellt hat. Ich möchte gegen den Schluss gehen von seinem Leben und dort tut sie es auch wieder Charaktereigenschaften zeigen, wo in seinem Leben nichts Unebenes war, nichts Egoistisches oder so etwas so. Wo die Häscher gekommen sind, wo der Judas sie angeführt hat im Garten Gethsemane, hat der Herr Jesus gesagt, meine Stunde ist gekommen. Er ist ihnen entgegengegangen und hat sie gefragt, wen sucht ihr? Und dann haben sie gesagt, Jesus von Nazareth. Und dann hat er gesagt, ich bin es. Ein bisschen später, wo die Verhandlungen waren und sie das Feuer angezündet haben im Vorhof, ist dort einer der Jünger am Feuer gestanden, der Petrus, und hat sich gewärmt. Und da ist dreimal eine Person gekommen und hat gesagt, du gehörst auch dazu. Du bist auch einer von ihnen gewesen. Und dann hat er auch dreimal gesagt, ich bin es. Nein, er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und ich denke, da sehen wir wieder etwas vom Unterschied vom Mehl. Feinstes Feinmehl, rein, heilig, gerecht. Oder das vom Mensch, der eben mit Unebenheiten und mit anderen Sachen drin ist. Und gleich will Gott auch, dass wir uns mehr und mehr in sein Bild umlösen gestalten, dass das Mehl immer feiner wird, wenn ich so sagen darf. Der nächste Bestandteil, den ich anschauen möchte, ist das Öl. Es ist Öl reingemischt worden, und Öl drüber gegossen oder drüber gestrichen worden. Jetzt, das Dreieck gemischt worden, ist für mich die Zeugung vom Herrn Jesus. Er war eine Inkarnation Gottes. Der Geist Gottes ist über Maria gekommen und hat ihn gezeugt. Und das hat die Jungfrauengeburt gegeben vom Herrn Jesus, wo er als König oder als Gottessohn, als Mensch auf die Erde gekommen ist. Und darum ist er Gott und Mensch zugleich gsi. Und dann ist darüber gestrichen worden. Wie können wir das vergleichen? Ist das nicht das Bild gsi bei der Taufe, wo er mit 30 vor einem öffentlichen Auftritt, der ist mit dem gestartet worden, hat er sich vom Johannes dem Täufer taufen im Jordan. Und dann ist eine Taube runtergekommen, symbolisch, und Gott hat vom Himmel her gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und hat damit seinen Sohn beglaubigt für den Dienst, den er jetzt wird antreten. Und das war für mich mit Öl gesalbt gewesen. Man könnte sagen, der Herr Jesus hätte das nicht nötig gehabt, weil er ist eh Gottes Sohn gewesen und der Geist Gottes war in ihm gewesen. Aber er hat das als Bild uns weitergeben, oder eben nicht nur als Bild, sondern dass es geblieben ist. Und später sehen wir, wie die Jünger in der Apostelgeschichte genau auf diese Geschichte zurückgegriffen haben und gesagt, wir haben das gesehen, wie der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Mit Öl gesalbet. Das Öl ist dabei, dass beim Leiden, bei all dem, was kommt, bei der Hitze, dass das nicht anbrennt. Wenn wir etwas in die Pfanne reintun, ohne Öl, dann tut das relativ schnell anhocken und anbacken und es wird schwarz. Und wenn wir Öl reintun, können wir Herdöpfel reintun oder was wir wollen, können wir in die Pfanne reintun. Das tut braun werden, aber es tut nicht ankleben am Pfannenboden. Das Öl tut das verhindern. Und wenn wir kein Öl reintun, ist auch relativ schnell eine Rauchentwicklung, die nicht angenehm ist, und dann ist es nicht ein angenehmes Opfer, wo ich nachher dann noch dazukomme. Jetzt beim Herr Jesus ist auch bei seinem Reden ist immer wieder Öl drin gewesen, der Geist Gottes. Und zwar ist es wichtig, dass er auch in unserem Reden, dass das wahr und klar ist. Die einen, darf ich so sagen, die haben voll Liebe, voll Barmherzigkeit. Und wenn es aber darum geht, irgendwo einen Schnitt zu machen, dann passiert dem manchmal zu wenig klar. Weil man einfach nicht bereit ist, die Sünde als Sünde zu nennen. Und der andere ist sehr klar, sehr scharf in seinen Aussagen. Und dort fehlt vielleicht ein bisschen die Liebe drin. Und beim Herrn Jesus war es ausgewogen gewesen. Es ist für mich eindrücklich, wo man es sieht, wo er die Botschaft weitergegeben hat, hat er gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann, wo es um die Nachfolge gegangen ist, im gleichen Kapitel, sagt er, wenn nicht sein Kreuz auf sich nehmen und Vater oder Mutter oder Geschwister hassen, dann können nicht sein Nachfolger sein oder nicht sein Diener sein. Jetzt müssen wir sagen, hey, zuerst die Einladung, kommt alle zu mir, ich tue ihr quick, ich gebe es euch. Das ist Gnade. Aber Gnade ist nie losgelöst von der Liebe oder von der Barmherzigkeit, von der Gerechtigkeit Gottes. Und nachher kommt der zweite Teil, und das gehört auch dazu. Und im Öl ist beides immer ausgewogen vorhanden. Ist nachher eine Schärfe gekommen, Klarheit gekommen, die Wahrheit gekommen von seiner Botschaft. Und darum ist es wichtig, dass auch in unserem Leben immer wieder beides vorhanden ist. Am Schluss noch der Weihrauch. Der Weihrauch ist das, wo sie nachher, der Priester, gerade ganz mit dieser Hand voll Mehl und Öl auf den Altar gelegt hat und den Weihrauch drüber. Und das hat einen guten Duft gegeben, einen guten Geruch. Mit dem Weihrauch haben sie schon nichts müssen oder nichts können machen. Ein Bauer, ein Landwirt, hat einen Sack Weizen gehabt, war auf dem Heimweg, um das in seine Vorratskammer auszudröschen gehabt. Und da gehört er eine Stimme Gottes, die zu ihm sagt, gib den Sack mir, ich brauche den. Ich habe viele Arme. Da sagt der Bauer, ja, nein, also, da sagt Gott nochmal, gib den Sack mir, den will ich von dir. Und dann tut der Bauer den Sack abstellen, tut ihn auf, schaut in den Sack hier, greift rein und dann nimmt er eins oder zwei Weizenkörnchen raus und sagt, Gott, das kannst du haben. Und in dem Moment, wo er sie Gott hergibt, die eins oder zwei Weizenkörnchen, sind die zu Gold geworden. Und dann ist er blass geworden und gesagt, ich dumme Kerle, ich hätte ihm den ganzen Sack geben sollen, dann wäre der ganze Sack jetzt Gold geworden. Was wollte ich das sagen? Das, was wir bereit sind, Gott herzugeben, ihm zur Verfügung stellen, das bringt nicht nur 20% Zins, das bringt 100 Mal Frucht, 100 Mal mehr. Also Gott tut das vermehren. Und darum, wenn wir auch mit einem Speisopfer, bei diesen Opfern ist die Menge nie angegeben. Da bist du fröhlich frei, wie viel Mehl und wie viel Öl das du nimmst, um das Gott dazu bringen, um das Speisopfer zu machen. Ein Handvoll war für Gott und der Rest war für die Priester und die Leviten. Sie konnten davon essen, respektive da einfach Priester. Es war hochheilig. Aber es ist ein Mass von der Liebe, wie viel das wir geben, ob das mehr oder weniger ist. Jetzt, wenn wir zu den verschiedenen Varianten kommen, wir haben beim Brandopfer haben es drei Varianten gehabt, von der Tiergrösse her. Das Rind war es, dann ein Schaf oder ein Geiss und noch das Klügel, Tauben. Drei Abstufungen. Und auch da beim Speisopfer haben wir wieder drei Varianten. Wir können sagen, wieder drei Stufungen. Das erste war ein Ofengebäck, dann der Schlachter schreibt in der Pfanne bereitet und das dritte ist nachher im Backofen oder in der Backpfanne bereitet. Und ich werde mit dem Speisopfer das erste im Ofen bereitet, ist verborgen gewesen. Das zweite in der Pfanne bereitet, ist wie eine Pfanne, eine Bratpfanne, ist offen gewesen. Und das dritte ist eine tiefere Pfanne gewesen, auch offen, aber weniger gut sichtbar. Was wollte ich das sagen? Der Herr Jesus ist von allen Leiden ist er begleitet gewesen, das Leben lang. Und auch wir haben in unserem Leben haben wir Leiden. Die einen sind im Backofen. Da weiss über dein Leiden, über mein Leiden, nicht manches etwas. Der Backofen ist zu, man sieht es nicht. Das Zweite ist in der Pfanne bereitet. Das ist für jeden sichtbar, der in die Pfanne hineinschaut. Das ist bekannt, das Leiden. Und das Dritte ist einfach ganz ein allgemeines Leiden. Das einfach fangen mal grundlegend für den Einstieg. Jetzt fangen wir an mit dem, was er da sagt, im Ofen bereitet. Wir haben im ersten Wohnung, wo wir waren, die Wohnung ist von 1928 und dort haben sie nicht viel geändert. Der Backofen war noch so in diesem Stil. Also da war vorne dran nicht ein Glas. Wir haben dann einen eigenen eingestellt, weil meine Frau sehr gerne gebacken hat. Das hat man nicht eingesehen. Das war alles Metall, so ein Metalltörli zum Abtun. Und beim Backen heute bei den Öfen kann man ja hinschauen. Da passt das Bild nicht mehr ganz. Aber in den Öfen früher, in den Steinöfen mit dem Metalltörli, hat man nicht eingesehen. Also wenn ich jetzt zum Herrn Jesus gehe, was hat er für Leiden gehabt? Er hat an den Menschen gelitten, durch ihr sündiges Verhalten. Er hat von den Menschen und durch die Menschen hat er gelitten in seinem Weg, wo er aufs Ziel zugegangen ist, im Auftrag, den ihm Gott gegeben hat. Und jetzt können wir das analog auch zu uns übernehmen. Ich werde hier wieder einzelne Bibelstellen lesen, die das unterstreichen oder untermauern. Johannes 11, Vers 7 bis 8. Danach sprach er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und nun willst du wieder dorthin ziehen. Das ist eines von den Leiden, die für die Jünger nicht unbedingt oder so offensichtlich war, aber für ihn hat das etwas bedeutet. Sie haben dann vorher steinigen und jetzt führt er sich von Gott geführt, wieder an den Ort herzugehen, das Evangelium zu bringen. Und jetzt wollen die Jünger warnen und er sagt, ich muss gehen. Warum haben sie dann steinigen? Ist das nicht eines der ganz grossen Übel? Und das Übel hat in der ganzen Welt, überall, bei Arm und Reich, bei Klein und Gross, bei Alt und Jung, hat das seine Opfer. Aber das jetzt nicht im positiven Sinn, sondern im negativen. Das ist der Neid. Und auch beim Herrn Jesus, von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die haben ihn angeschaut mit dem unheimlichen Neid. Die haben ihm das vergunt, was Gott durch ihn gewirkt hat. Und darum haben sie ihn immer wieder beseitigen. Aber er ist da vor Gott gestanden und nicht vor den Menschen. Er ist im Tigel bereitet worden oder im Ofen bereitet worden. Johannes 11, 21, im gleichen Kapitel. Da sprach Maria zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann ein paar Vers weiter, Vers 32 und 33, sagt Maria das noch zu ihm. Zuerst Martha und dann Maria: Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sind das nicht Vorwürfe? Das ist doch ganz klar ein Vorwurf. An seine Adresse. Wir haben dich gerufen, du bist nicht gekommen und jetzt ist der Bruder gestorben. Und dann da wärst du, wäre es nicht passiert. Welche Tragik. Aber auch das war ein Leiden. Das hat der Herr Jesus für sich genommen. Das war in ihm. Er hat das mit Gott geteilt. Er hat das so weitergenommen. Er steht nachher am Schluss dort. Er seufzte im Geist über die Sache und hat nachher den Lazarus aufgeweckt. Noch zwei Stellen, die mir wichtig sind diesbezüglich. Matthäus 10, 25. Es ist für die Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht sei wie der Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Welche Ablehnung? Der Herr Jesus hat Wunder gewirkt und sie haben ihm gesagt, du machst die durch den Satan, durch den Fürst von der Verdammnis, tust du die Wunder wirken. Auch da wieder eine Verunglimpfung, eine Verurteilung, etwas ganz Böses. Auch das war ein Leiden, das der Herr Jesus immer wieder getragen hat, ihn immer wieder getroffen hat. Das Letzte noch, von seinen Angehörigen und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Und was ist die Geschichte vorher? Er war der Weg eingenommen von den Bedürfnissen vom Volk, von den Krankenheiligen, von den Wundern, die er tat, dass er keine Zeit hatte zum Essen. Er hat den ganzen Tag nichts gegessen. Er war unterwegs. Und dann haben das die Angehörigen auf irgendwelche Schienen vernahmen und sind zu ihm gekommen und haben ihn zum Zeug ausnehmen und sagen, der spinnt. Ich sage jetzt das mit meinen Worten. Der ist doch nicht mehr gesund, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Warum tut er sich diesen Weg aufreiben und diesen Weg hingeben für das? Auch das war ein Opfer, der Herr Jesus hat es gebracht. Wie ist es mit dir und mit meinem Leben im Versteckten, im Verborgenen? Sind wir froh, wenn meine Leiden jeder ringsum sieht und weiss und sonst tun dann auf jeden Fall darauf hinweisen, was ich gerade im Moment jetzt tragen muss? Oder die andere Variante, die noch negativer wäre, wenn kein Öl dabei ist, wenn der Geist Gottes nicht mehr hilft in diesem Leiden, dann fängt das an räuchen und an verstinken, dass es eh jeder ringsum weiss, dass jetzt beim Bischof wieder etwas am Anbraten ist und keiner aber weiss, warum. Welche Tragik. Beim Herr Jesus nicht. Das Zweite war in der Pfanne, sichtbar für alle. Als wir Kinder noch im Schulalter hatten, zwei Söhne, zwei Töchter, da sind sie etwa heimgekommen, vor allem die Söhne, hungrig, mit dem Velo 2,5 oder 3 Kilometer draufgefahren für heim. Und dann war der erste Schritt in die Küche und in die Pfanne schauen. Und dann vielleicht, oh, das ist viel zu wenig, das ist viel zu wenig. Sie haben gesehen, was es gibt, und dann schon gerade Bedenken gehabt, es ist zu wenig. In der Pfanne bereitet. Das Leiden, das dort drin ist. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Sachen aufzeigen, was bei den Jüngern, wo die Menschen um den Herr Jesus herum gewusst haben, was geht. Und gleich sehen wir, wie er gelitten hat unter dem. Er ist nach Garten Gethsemane gegangen, nach seiner Gewohnheit. Und dann hat er 3 mitgenommen und gesagt, kommt mit mir, wir müssen beten. Bei mir kommt jetzt der letzte Abschnitt. Und hat sie gebeten, mit ihm zu beten. Er kommt nach einer Stunde zurück und die 3 schlafen ganz herrlich. Er hat sie geweckt und gesagt, könnt ihr nicht mit mir ein bisschen beten. Er ist wieder gegangen, wieder zurückgekommen und die 3 haben wieder geschlafen. Ich will nicht den Stein auf die 3 rühren, aber es zeigt uns etwas von dem, ein Leiden, das sichtbar ist. Der Herr Jesus hat da Gemeinschaft gesucht. Er hat Brüder gesucht, die mit ihm tragen, die mit ihm einstehen. Und es verließen ihn alle. Er ist allein gestanden in seinem Kampf. Und vielleicht kommst du dir manchmal auch so vor, in deiner Situation, in deinem Umfeld, in deinen Umständen, wo du bist, allein gelassen. Es versteht dich niemand. Die anderen schlafen, die kümmern sich das nicht. Ja, das hast du schon erwähnt, es tut mich beschäftigen und es gibt mir zu denken, wo wir früher im Grüt gewohnt haben, bei Wetziken, haben wir gewusst, dass zivil, das ist luftlinienmässig 2 oder 3 Kilometer weg, dort sind sie in jeder Vollmondnacht sind Satanisten auf einem Hügel oben zusammengekommen und haben die ganze Nacht gefastet und betet. Und jetzt müsst ihr hören, für was? Für die Zerstörung der Familie, der Gläubigen. Und ihr müsst sagen, was setzt sich dem entgegen? Ich bin jetzt abends herrlich müde und gut ins Bett gegangen und am Morgen wieder aufgestanden. Ich habe dem nicht viel entgegengesetzt. Und der Herr Jesus da auch, er war allein gewesen. Eine weitere Stelle, die mir wichtig geworden ist, ist der Verrat von Judas. Er sagt dort nachher, Freund, verrätst du mich mit einem Kuss? Welche Tragik. Ein Leiden, das sichtbar geworden ist. Er hat es getragen, er hat es auf sich genommen. Nachher beim Pilatus, bei dieser Gerichtsverhandlung, hat die Frau von Pilatus zu ihrem Mann geschickt und zu ihm sagen oder ihm gesagt, habe du nichts mit diesem Gerechten zu schaffen. Und der Pilatus hat aus Angst vor dem Volk, hat er dem Volk zu lieb geurteilt und gehandelt. Auch dort wieder ein sichtbares Leiden gewesen. Jetzt könnten wir auch hier weiterfahren mit manchem sichtbarem Leiden, aber ich möchte hier sein und möchte noch zum Speisopfer kommen, in der Backpfanne, im letzten, dort, wo erwähnt ist. Er hat sich erniedrigt, er ist ans Kreuz gegangen und er ist bis dort hat er für uns gelebt und ist für uns dort gestorben. Und was sind wir bereit, ganz allgemein, ganz grundsätzlich, aus Liebe zu ihm auf uns zu nehmen. Eine Verachtung, ein Belächelt werden oder irgendetwas. Oder sind wir einfach die Woche durch, sind wir U-Boot-Christen, die abgetaucht sind und am Sonntag tauchen wir wieder auf und sind in der Gemeinde und dann tauchen wir wieder ab und das kennt uns niemand. Das wäre tragisch. Wir wollen dort, wo wir sind, wenn wir immer wieder zu unserem Glauben stehen und den Mut haben, zu bezeugen, ich bin Christ. Und ich glaube an die Erlösung von Herrn Jesus und der Herr Jesus wird sich zu dem stellen. Jetzt, was bei keinem Opfer dabei sein darf, ist Sauerteig und Honig. Das steht im Vers 11, haben wir das miteinander gelesen. Kein Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf aus Gesäuertem bereitet werden. Ihr sollt auch dem Herrn kein Sauerteig und kein Honig als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Der Sauerteig ist durch die ganze Bibel durch ein Bild auf die Sünde. Und das hat er nicht wollen, Alles, was sündig ist, gehört nicht auf den Altar. Jetzt können wir sagen, aber beim Erstlingsopfer im 3. Mose 23 haben sie zwei Brote gemacht aus Sauerteig und haben ihm die dargebracht. Aber die sind nicht auf den Altar gekommen, die sind nicht verbrannt worden. Alles, was auf den Altar gekommen ist und verbrannt worden ist, war ohne Sauerteig und ohne Honig. Jetzt bei Honig ist vielleicht die Frage etwas eher, warum nicht? Ich habe sehr gerne Honig. Jetzt eine ganz einfache Erklärung ist, dass der Honig beim Erhitzen die gleiche Wirkung hat wie der Sauerteig oder wie die Hefe. Ja, von einem Bäckkonditor, den ich gut kennt habe, hat mir gesagt, ich tue in einem ganz guten Sonntagssopf hier, tue ich immer einen kleinen Teil Hefe und auch einen Teil Honig rein. Der Honig gibt einem einen anderen Gaum und beim Erhitzen hat er die gleiche Wirkung wie der Sauerteig. Und da die Bibel, denke ich, will uns das aufzeigen. Auch der Honig ist nicht hitzebeständig und darum hat er nicht auf den Altar gehört. Jetzt könnten wir es noch geistlich auslegen und sagen, all das Süßliche, all das Unechte, auch das will Jesus, das will er nicht als Herr von uns, von unserem Leben. Salz hat immer dazu gehört, eure Rede sei wahr und mit Salz gewürzt. Ich bin bereits auf den Gedanken ein bisschen gekommen, beim Herr Jesus, bei seinen Reden, da war immer Salz dabei gewesen. Es war nicht einfach irgendein liebes Glaffer gewesen, jedem die Herrlichkeit versprochen und jedem den Himmel versprochen. Er hat Bedingungen ganz klar gesagt, was es braucht, für in den Himmel zu kommen und was nicht. Ich werde noch zum letzten Abschnitt kommen, ins Neue Testament, den Bogen noch machen oder den Schritt und will dazu aus dem 2. Korinther 4. Ich lese ab Vers 6 und nicht erst ab Vers 7, weil 6 den Schlüssel gibt für den 7. Vers. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unser Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und jetzt kommt's, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Ich habe mir da drei Gedanken herausgeschrieben, die mir wichtig sind diesbezüglich. Das Evangelium wird durch Leiden offenbar. Und das tut er uns da ganz klar sagen. Er sagt, er hat das helle Licht vom Evangelium in unsere Liebe gegeben, in unser Gefäß gegeben. Und je nachdem, wenn das Gefäß mehr und mehr zerbricht, wird das Licht immer schöner, kommt das immer schöner zum Vorschein, immer schöner zum Tragen. Und jetzt ist einfach die Frage, ist die Zerbrechlichkeit von ihm und von meinem Leben, ist das ein Hindernis oder ist das positiv? Und wenn wir es aus dieser Perspektive anschauen, kommt das ganz ein anderer Aspekt über. Da wird auf einmal etwas, das wir menschlich beurteilen, als negativ anschauen, hat einen positiven Aspekt. Weil gerade durchs Leiden das Licht vom Evangelium schöner vorkommt. Der Dr. De Haan, ich glaube, das war ein Holländer, der hat das Büchlein geschrieben vor Jahren, «Sinnvolles Leid». Und er selber ist als Arzt durch eine tiefe Depression durchgegangen, etwa 6 Monate lang an dem Leben verzackt. Und nachher, als er wieder rausgekommen ist, als ihn Gott wieder rausgeführt hat, hat er sein Berufsbild ein bisschen gekehrt und hat sich vor allem nachher mit psychischen Fällen befasst und hat unter anderem genau die Stelle genommen und dann auch das Leben vom Gideon. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zum zweiten Gedanken diesbezüglich. das Leid, das wir leben im Evangelium, er sagt da überall bedrängt, aber nicht erdrückt, in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wenn wir Gideon anschauen, im Richter 7, hat Gideon zuerst 32'000 Mann gehabt. Wir kennen die Geschichte, auf der anderen Seite 135'000, 1 zu 4 ungefähr. Das Verhältnis ist schwierig, aber noch nicht unmöglich. Und dann sagt Gott, viel zu viel, du wirst eher für dich nehmen, reduzieren. Und dann sind 22'000 heim, die Angst hatten, noch 10'000. Immer noch ein schwieriges Verhältnis, aber vielleicht immer noch nicht ganz unmöglich. Sagt Gott, viel zu viel, nochmal reduzieren. Am Schluss waren 300 gegen 135'000. 1 zu 450. Jeder israelische Soldat hat 450 Gegner gegen sich gehabt. Und jetzt, wenn wir noch die Bewaffnung anschauen, die sie dabei hatten, so muss ich sagen, die haben von Kriegen keine Ahnung gehabt. Die haben eine Trompete gehabt, oder ein Horn oder eine Posaune, einfach ein Blasinstrument. Sie haben einen Krug gehabt und eine Fackel drin. Und die Fackel ist in dem Krug hineingesteckt, das heisst, das Licht war versteckt gewesen. Und in dem Moment, wo sie im Auftrag von Gideon die Krug verschlagen haben, ist das Licht vorgekommen und sie hatten dort Finden um die Stelle und der Gott einen gewaltigen Sieg gebracht. Das heisst, auch in deinem Leben und in meinem Leben haben wir das Licht Gottes in unserer Hülle drin. Und wenn es Gott wohlgefällt, die einfach zu zerschlagen oder durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Probleme, dann werden unsere Mitmenschen aufmerksam und stehen immer wieder still und sagen, Peter oder Paul oder wie du magst heissen, wie kannst du jetzt in dieser Situation so an der Ruhe sein oder so im Frieden sein? Alles spricht dagegen. Es sieht gar nicht so aus. Und damit bin ich beim dritten Punkt, dass das Evangelium durchs Leiden nach aussen wirksam wird. Und jetzt ist einfach die Frage von unserem Leben, was wollen wir? Wollen wir uns wie die Welt absondern, schauen, am Leiden auszuweichen, wo wir können, oder sind wir bereit, den Weg, den er uns führen will, und der wird durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Nöte durchgehen, je mehr wir in die Endzeit kommen, uns dem zu stellen und zu sagen, wir sind ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und er führt uns auf rechter Strasse. So wie es hier sehr schön steht. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte, mit einer Begebenheit, wo man über den Kyrus sagt, den König Kyrus, der in der Bibel auch erwähnt ist. Der hat bei seinen Eroberungszügen hat er einen Fürst gefangen genommen mit der Familie. Und dann ist der Fürst ihm vorgeführt worden und dann hat er den Fürst gefragt, was gibst mir du, wenn ich dich frei lasse? Und dann sagt er, du kannst mein halbes Reich haben. Sagt der Kyrus, gut, was gibst mir du, wenn ich deine Kinder frei lasse? Und dann sagt der Fürst, dann kannst du das ganze Königreich haben. Und dann sagt er, und was gibst mir du, wenn ich deine Frau frei lasse? Und dann sagt er, dann kannst du mich haben. Das hat dem Kyrus so gefallen, die Antwort, dass er die Familie frei gelassen hat. Er hat den Fürst mit der Familie heimgelassen. Auf dem Heimweg sagt der Mann, der Fürst zu der Ehefrau, ist nicht eindrücklich gewesen, der edle Mensch, der der Kyrus ist. Was sagt die Frau? Die Frau sagt, Mann, ich habe nur für einen Augen und Ohren. Der, der sein Leben für mich hingegeben hat. Das bist du. Und jetzt ist die Frage, bei dieser Geschichte, die wir miteinander angeschaut haben, bei dem Beispiel vom Speisopfer, haben wir auch nur für einen Augen und Ohren. Das ist der Herr Jesus, der das vollkommene Speisopfer für uns vollbracht hat und uns da mit ihnen in Betten hat. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, gerade für den Abschnitt, den wir miteinander anschauen durften, wo manches drin ist, manches Geheimnis auch, aber auch Sachen, die du uns immer wieder aufschlüsseln. Danke dir für dein Wort, das eine Gotteskraft ist, denen, die daran glauben, für dein Wort, das Geist und Leben ist und dass dein Wort auch unsere Nahrung ist, unser Kompass, unser Fusses Leuchte, auch in dieser Zeit, wo wir sind. Danke dir für jedes, was gekommen ist, den Morgen, dass du jedes weiter begleitest, auch in die neue Woche, wo wir darauf zugehen, schenk du Gnade und Weisheit. Und gerade die Menschen, die dein Eigentum noch nicht sind, die dich noch nicht so erkannt haben, ihnen kannst du nachgehen, ihnen kannst du begegnen. Herr Jesus, lass du aber auch uns immer wieder, wenn wir zusammenkommen, auch im Alltag, immer wieder ein Speisopfer sein zu deiner Nähe, zu einem lieblichen Geruch. Dass unsere Mitmenschen, unsere Zeitgenossen einfach sehen und merken, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Dass von uns aus dürfen Frieden strahlen, eine Ruhe strahlen, etwas Anziehendes, einen lieblichen Geruch und nicht etwas Abstoßendes. Amen.